Es ist Freitag, der 23. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und als ich noch in Australien war, da dachte ich mir, verdammte Hacke, jetzt musst du aber langsam mal wieder zurück nach Deutschland kommen. Ich habe sie vermisst. Es ist schön, dass sie wieder da ist. Sie arbeitet als Redakteurin im Politikressort der Zeit, Mariam Lau. Schön, dass du wieder da bist.
Micky, ich freue mich so, wieder hier zu sein. Und du musst unbedingt mal erzählen, ob es wirklich diese großen Spinnen in Australien gibt und die einem dann auf dem Kopfkissen sitzen und so.
Ja, die gibt es wirklich. Die gute Nachricht ist, die sitzen nicht denjenigen auf dem Kopfkissen, die abends in Hotels schlafen, für gewöhnlich.
Sehr gut.
Da ist das Reinigungspersonal sehr akribisch. Ich kann dir aber sagen, wir hatten unter anderem im Baumhaus, wo die Show immer moderativ stattfindet, ist dann eine von diesen großen Huntsman-Spinnen, war dann so unter dem Tisch, wo die moderieren. Sitzen und da unter dem Tisch ist auch Laub und dann ist diese Spinne da drunter und ich saß so ein paar Meter abseits und habe dann immer unter den Tisch geguckt und du musst dir das vorstellen, die Spinne ist so groß, dass wenn die sich in dem Laub bewegt, dass der Laubhaufen so aufgewirbelt wird, als hätte man da so einen tollwütigen Dackel.
Grässlich.
Ich hoffe, ich konnte...
Du konntest mich überzeugen, niemals dahin zu fahren. Aus den Moderierenden werden die Schreienden und Weglaufenden.
Ja. Aber ich kann dir doch sagen, was auf der Habenseite ist. 4 Wochen lang Sonne und durch die Bank weg freundliche Menschen. Ja. Alle gut gelaunt, alle freundlich.
Ja, das hält man als Berliner ja nicht aus, ne? Das schaffe ich, glaube ich, nicht.
Ich war auch, 10 Stunden war ich wieder auf deutschem Boden und hatte schon Lust, 3-mal einem was in die Schnauze zu hauen. Also ich muss sagen, in den nationalen Kanon allgemeiner Verstimmtheit habe ich schnell auch wieder hineingefunden.
Ja, wir brauchen das letztlich.
Der Trick der Woche.
Wir bleiben aber kurz mal im Bereich der kollektiven Begeisterung oder sogar des kollektiven Arbeitens an der guten Sache. Ich zitiere T-Online, Lokführer fordert Fahrgäste zum Hüpfen auf. Auf 3 springen alle auf, diese Durchsage. Halte am Montag durch einen Schweizer Zug. Ohne Hilfe der Passagiere hätte die Bahn wohl nicht weiterfahren können. Also es ist die Schweizer Bahn, aber die Schweizer Bahn hat natürlich auf dem Territorium der Schweiz keine Probleme. Sie muss dazu schon nach Deutschland kommen. In dem Falle ins Baden-Württembergische Konstanz oder Konstanz, ich weiß es gar nicht. Konstanz, ne?
Konstanz.
Und da war es so, also irgendwas klemmte an dieser Bahn, ja? Und dann gab es eine Bahndurchsage und da sagte der Lokführer, auf 3 springen alle auf. Und dann war es auch so, sie sprangen alle auf und dann war es aber so, dass es noch nicht so ganz geklappt hat. Ja. Und sie mussten dann alle in den vorderen Zugteil ganz vorne hin und dann im Kollektiv nochmal springen und hüpfen, damit eine Klappe sich löst, die klemmte. Ist doch toll.
Ja, ist großartig. Das nenne ich Zivilgesellschaft.
Ja, wirklich, das ist doch ein schönes Beispiel dafür, wie man als Gesellschaft zusammenhält, einen kollektiven Rhythmus findet und auf die Art und Weise ein Problem löst.
Absolut.
So.
Ja, großartig.
Das finde ich. Das machen viele Fußballfans auch in U-Bahnen, dass sie springen und hüpfen und irgendwo gegenhauen. Das hat aber in dem Falle in den U-Bahnen und in den S-Bahnen für gewöhnlich eigentlich nur Dinge gelöst, die eigentlich festgeschraubt bleiben sollten, dazu sagen.
Nee, da will man es nicht.
Aber wir haben ja gerade schon von rhythmischen Bewegungen gesprochen, da bleiben wir nochmal ganz kurz.
Söder ist...
Der Dancing King, das ist ein Video, das ging gestern durchs komplette Internet, einmal hin, einmal zurück und nochmal einmal hin und zurück, weil es wirklich so absonderlich war und die Leute dachten, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Es stellte sich aber als ein echtes Video heraus, war keine KI, es war SI, also Söder-Intelligenz. Er war nämlich im ABBA-Museum in Stockholm und dort konnte man sich offensichtlich in das ABBA-Line-Up ja, morphen, digitalisieren, mit einem Hologramm reinprojizieren lassen. Und plötzlich war dann neben Agneta, Annafried und Benny stand dann plötzlich der Magus und er sang
Dancing Queen.
Und ja, für dich als politische Beobachterin und Freundin guter Musik, was hat das in dir ausgelöst oder gar zertrümmert?
Naja, man muss so ein bisschen mit den Tränen kämpfen, aber ich glaube, die Botschaft ist, ja? Leute, geht aus dem Weg, ich habe dermaßen gute Laune, dass gleich Dinge kaputt gehen. So, und das ist, glaube ich, irgendwie die Botschaft. Ich finde, Söder hat ja immer wieder den Mut zu so leicht queeren Auftritten. Ja,
aber nicht in dem Moment, wo er das Kruzifix aufhängt, ne?
Ja, auch das hatte so ein bisschen was angestrengt Ornamentales, ja. Und es gefällt ihm, so funkelnde Dinge zu machen, die man nicht so richtig zuordnen kann. Ich war vor 10 Tagen oder sowas auf Recherche in Bayern unterwegs und da hat er dieses Format Söder privat. Ja?
Klingt wie so ein Heftchen, was man früher im Laden unter der Ladentheke verkauft als Söder privat.
Panini-Heftchen, also die vielen Erscheinungsformen des Markus Söder. So, und da hat er dann 200 Leute, die wirklich, wirklich begeistert von ihm sind.
Die gibt es? 200 kriegt man zusammen?
Naja, und überall dann, also das war jetzt Berchtesgaden bezeichnenderweise und so. Und dann da gibt er so Einblick in seine Seele und sagt irgendwie zum Beispiel, ja gut, er kommt jetzt aus Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage. Und wenn man da aufwächst, und dann hat er wortwörtlich gesagt, wie gaga ist das, meine Damen und Herren, aus der Haut von Menschen Lampenschirme zu machen. Und dann alle
das
denken,
das hat er gesagt.
Das hat er wörtlich gesagt.
Also in der Sache hat er recht, in der Sache hat er recht.
Aber die Art, sich auszudrücken, wirkt natürlich, als hätte man mit dem Stoff innerlich überhaupt gar nichts zu tun. Ne? Also die Frau, die neben mir saß, so eine gestandene Bäckersfrau und so, die geriet ganz ins, ach nee, und ach, guck mal, interessant. Und dann sagte er so, ja, also gleich nächste Sekunde sagte er so, interessiere mich ja sehr für die Raumfahrt. Und meine Damen und Herren, ist es nicht so, dass wenn man rausschaut, sehen wir eigentlich in uns hinein? Also er gibt dann so den Philosophen und das schillert aber alles und ist wirklich seltsam und die Leute gehen mit und können das Rätsel aber letztlich nicht lösen. Also zum Beispiel ging er ja jetzt als Reichskanzler und man weiß immer nicht, heißt das jetzt, er will Bundeskanzler werden? Ja, können wir, glaube ich, von ausgehen und so weiter. Also er mag es, wenn es so schillert irgendwie.
Ja, das kann man nur wirklich sagen. Und dass du jetzt im Grunde auch noch also gesagt hast, das wird möglicherweise der erste genderfluide Bundeskanzler Deutschlands, das hätten wir so in der Form auch nicht gedacht. Aber
das hat mich überrascht.
Ja, noch einer, der uns, der auch also auf seine Art und Weise zu überraschen weiß, das ist Toni Kroos, der Fokus jubelt, DFB, Hammer. Toni Kroos gibt Nationalelf Comeback. Der Mann ist mittlerweile 34 Jahre alt. Er ist der erfolgreichste Fußballer, den Deutschland je hatte. Hat 5-mal die Champions League gewonnen und er hat offensichtlich nochmal Bock. Er wird also auch bei den kommenden Länderspielen gegen Frankreich am 23. März und gegen die Niederlande am 26. März bereits dabei sein. Wie euphorisiert bist du über diese Botschaft, Mariam?
Was mich vor allen Dingen wirklich begeistert, ist, dass Toni Kroos einen Podcast hat, der heißt Einfach mal Luppen.
Ja.
Also ich finde, wer so einen Podcast hat, braucht im Grunde gar nichts mehr zu senden.
Richtig. Das ist also du rennst natürlich hier bei uns, rennst du natürlich offene Türen ein. Du musst dir vorstellen, jetzt in dem Moment hat unser Producer Tobi Baukage Tränen in den Augen, denn das ist ja ein Studio-Bummens-Produkt, einfach mal Luppen. Das ist ja eine Art Partner-Podcast von uns und das ist natürlich absolut wahr. An dieser Stelle grüßen wir übrigens auch den Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos, der demnächst auch hier wieder zu Gast sein wird. Wahnsinnig unterhaltsamer, guter Typ. Da unterhalten die beiden sich ja über Fußball, aber auch vieles darüber hinaus. Und es verdichtete sich nicht nur die Vermutung, sondern jetzt hat man es ja auch belegt, dass Toni Kroos mit Deutschland noch eine Rechnung offen hat. Also er ist ja jemand, der sehr früh vom FC Bayern wegging. Beim FC Bayern nahm man an, wenn man den Bayern Kader verlässt, dass man danach in die Erfolglosigkeit abdriftet. So kam es nicht. Er wurde unfassbar erfolgreich mit Madrid. Aber die Nationalmannschaftskarriere von Toni Kroos war in den letzten Jahren natürlich wie von allen anderen jetzt nicht geprägt von riesigen Erfolgen, aber da ist halt eben dieses Turnier in Deutschland und dann hat man vielleicht doch nochmal Lust, das so zum Ende einer Karriere dann doch nochmal mitzunehmen und eventuell auch erfolgreich zu prägen.
Also ihm alles Gute. Mein Problem mit Fußball ist immer, ich höre monatelang nicht hin und immer dann, wenn ich einmal wieder hinhöre, hat gerade wieder Bayern München gewonnen.
Ja,
da höre ich jetzt aber auch Verfallserscheinungen, dass die Trainer weggehen und so weiter und dass die daran scheitern, zwar sehr viel Geld zu haben, aber das irgendwie konzeptionslos auszugeben und keine neuen Ideen haben und so. Erinnert mich so ein bisschen an Vorgänge in der Politik, aber gut.
Ich wollte gerade schon darauf kommen, aber du hast die moderative Brücke geschlagen. Ich nehme den, um da im Bild zu bleiben, den Ball, die Flanke von dir, nehme ich natürlich gerne auf.
Blattgold.
Reden wir über einen Teil der Ampelkoalition, sie ist es ja noch, Stand jetzt, hoffe ich. Hass auf die Grünen gefährlich still, so ein Leitartikel in der Zeit einer gewissen Mariam Laudi, da schreibt, keine Partei wird so brutal attackiert wie die Grünen, die anderen Parteien sollten sich endlich klarer vor sie stellen. Und man sollte meinen, dass in Hirscheid man diesen Artikel bereits gelesen hat, aber so war dem nicht, denn der Bayerische Rundfunk meldet erneut Proteste bei Grünen-Versammlungen, extreme Angst. Es ist so, dass eine Grünen-Veranstaltung in Hirscheid musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Zurückkommend auf deinen Leitartikel, wie sehr siehst du dich in dem bestätigt, was du geschrieben hast?
Ja, das passt eigentlich wirklich ganz genau. Also die Vorgänge am Aschermittwoch, wo das ja so war, dass die Grünen auf Anraten der Polizei eine ihre traditionelle Aschermittwochsveranstaltung in Biberach absagen mussten. Also das war nicht deren Idee, sondern es war die Idee der Polizei, die sich nicht in der Lage gesehen hat, den eigenen Ministerpräsidenten da zu schützen und die Scheiben vom Begleitfahrzeug von Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister, wurden eingeschlagen und so. Also das war jetzt nicht irgendwie, das waren jetzt nicht ein paar gröhlende Protestierer, sondern die sind schon wirklich handgreiflich geworden und da hier bei Bamberg heute, da sind auch Feuerwerkskörper geflogen und so weiter und lustigerweise heute, als der Artikel erschienen, Leitartikel erschienen war, haben mich mehrere Leute angesprochen, so aus der Union, sagten, ach Mensch, die Grünen, die sollen nicht solche Snowflakes sein, die sollen sich mal nicht so anstellen, was meinen Sie, was bei mir los ist und so und ich verstehe den Punkt, es gibt ja tatsächlich wahnsinnig viele Übergriffe gegen alle möglichen Politiker, die Beatrix von Storch von der AfD hat mir letztens erzählt, dass sie irgendwo mit Kot beschmiert worden ist bei irgendeiner Veranstaltung. Aber tatsächlich ist in den Zahlen so, dass es hauptsächlich die Grünen trifft. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, speziell die Grünen zu verteidigen, sondern ich glaube eben, dass viele versucht haben, also aus der FDP habe ich das beobachtet, aus der SPD, aber auch aus der Union, so ein bisschen auf die Grünen zu zeigen und sagen, ja, Freunde, das habt ihr euch nun selbst eingebrockt durch eure Schulmeisterei und eure Bevormundung und euer dies und euer das. Und ich glaube, dass diese Idee nicht aufgeht. Uns trifft es ja nicht. Wir sind ja keine Grünen. Denn es wird im nächsten Schritt auch andere Parteien treffen, da bin ich ganz sicher. Und das erinnert so ein bisschen, auch wenn das historisch natürlich jetzt übertrieben ist, an dieses Zitat von Pastor Niemöller, als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, denn ich bin ja kein Sozialdemokrat. Und irgendwann war halt keiner mehr da, als sie mich holten, der protestieren konnte. Und das ist zugegebenermaßen natürlich bezog sich auf die 30er Jahre und so, das ist jetzt ein bisschen, in der Lage sind wir nicht, aber dieses Gefühl, wir sind nicht gemeint, das ist, glaube ich, ein Irrtum und die Union war auch schon mal weiter, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde. Da habe ich wirklich mit vielen CDU-Leuten gesprochen und gesagt, ups, die meinen auch uns.
Ja, aber das haben Sie in der CDU ja offensichtlich wieder vergessen.
Irgendwie so ein bisschen ist es wieder weggerutscht, bewusstseinsmäßig, ja. Mhm.
Ist es, genau, wir versuchen ja immer zu ergründen, woran es eigentlich liegt. Und derzeit hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur so zwei Parteien, sehr, sehr unterschiedliche Parteien im demokratischen Spektrum, die die Leute auf die eine oder andere Art mobilisieren. Also du hast auf der einen Seite die AfD, deren Programmatik, also die haben auch einen Veränderungswillen, der aber eher bedeutet, wir wollen also ganz weit zurück. Ich will gar nicht in die 30er Jahre gehen, aber so den reicht ja vielleicht auch so 1986 oder so. Da wollen die in etwa wieder hin. Da mobilisieren sie ganz viele Menschen, da gehen Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße. Und dann hast du auf der anderen Seite, ganz am anderen Ende des Spektrums, auch eine Partei, die einen extremen Veränderungswillen an den Tag legt, die aber natürlich zukunftsgewandt sind, die sich eine andere Gesellschaft vorstellen, die ihrerseits auch Menschen mobilisieren, aber natürlich ungleich heftiger und gewaltsamer. Also weil diese beiden Parteien auf ihre ganz eigene Art und Weise dafür stehen, dass sie die Gesellschaft verändern wollen. In der Mitte hat man immer das Gefühl, da passiert wenig. Die SPD steht nicht dafür, die FDP steht nicht dafür. Linkspartei ist im Grunde genommen sowieso schon so gut wie tot. Und das zeigt sich dann auf die Art und Weise natürlich auch.
Mein Lieblingspolitologe Ivan Krastev, ein großartiger Typ, kann ich nur jedem empfehlen, dessen Bücher mal zu lesen, der sagt immer, die Rechtspopulisten haben Angst vor der Zukunft im Sinne von Migration und so weiter. Wir werden überwältigt von Überfremdung, und die Grünen haben Angst vor der Zukunft wegen des Klimas. Und ja. Was beiden verloren gegangen ist und was ja eigentlich mal ein liberales Zeitalter ausgemacht hat, war, dass man denkt, ey, das Beste kommt noch. Und ich glaube, wenn es mal einer Partei wieder gelingen würde, oder mehreren am liebsten, da neuen Schwung zu entwickeln, neue Ideen, da wollen wir hin oder so, die nicht defensiv und düster sind, dann wäre das, glaube ich, sehr willkommen. Das ist jetzt ein bisschen schwer, wenn man es am zweiten Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine sagt, aber das wäre so ein bisschen meine Hoffnung.
Ja, wir setzen mal ein kleines Sternchen und ein Häkchen an den positiven Vibe, müssen den kurz einmal beiseite legen, kommen darauf aber gleich wieder zurück, denn du hast es richtig anmoderiert.
Die Schlagzeile des Tages.
Unionsantrag scheitert, Pistorius weicht Fragen zu Taurus aus. So zitiere ich NTV: Mit einem eigenen Antrag versucht die Union der Ampel ein Bekenntnis zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abzuringen. Die Ampel lässt die Frage in einer eigenen Vorlage offen. Die Antwort von Verteidigungsminister Pistorius zur Position der SPD-Fraktion ist vielsagend. Du hast gestern sehr viel Zeit im Bundestag verbracht. Es ging um die Ukraine, es ging um die Waffenlieferung an die Ukraine, und es ging nicht nur um die Ukraine, sondern unter anderem auch um eine Person, die ja eigentlich der Ampel-Fraktion angehört, nämlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die aber einem Antrag der Union zustimmte, allerdings als Einzige, wie man dann mit einer gewissen Erleichterung auch in der Ampel zur Kenntnis nahm. Was war das da eigentlich? Was ist da passiert?
Ja, es war wirklich, ich glaube, dass irgendwie in unseren Nachbarländern das keiner mehr versteht und dass wir uns einfach absolut zum Horst machen. Also die Ampel-Fraktionen machen einen Antrag, in dem wie Voldemort der Name Taurus nicht genannt werden darf, sondern von weitreichenden Waffen, die 500 Kilometer weit reichen, die Rede ist. So. Und auf die Frage, ob damit der Taurus gemeint ist, konnte der Bundesverteidigungsminister nur sagen, ich gehöre nicht der Fraktion an, die werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben.
Ja, Schuss. Ich meine,
das hofft man sehr, aber was könnte das gewesen sein? Was man sagen muss, ist, dass dieser Antrag im Sound, obwohl er das Wort vermeidet, im Sound weitergeht als das, was der Bundeskanzler zu sagen bereit ist. Nämlich, die Ukraine muss gewinnen, und wir sehen ja gerade, dass sie dabei ist, unterzugehen. Also was ich so ein
Kriegsziel, die vollständige Wiederherstellung des ukrainischen Territoriums, das ist ja ein bisschen untergegangen, weil Scholz, entschuldige, dass ich kurz unterbreche, weil Scholz immer genau das, was du sagst, diese T-Frage meidet, und dann geht ja völlig unter, dass das, was die Ampel als Antrag da eingebracht hat, ja durchaus auch ein robustes Ziel ist. Also sie gehen ja auch schon weiter als das, was sie vorher schon so wollten. Aber es vergisst man natürlich komplett, weil alle sagen, Olaf rückt den Taurus raus.
So ist es. Wir starren auf die Wunderwaffe, aber das ist Quatsch. Es geht einfach darum, dass jetzt alles fehlt und alles getan werden muss, damit die da nicht untergehen. Ja. Was, ich weiß nicht, ob du diesen Film über Mariupol gesehen hast, der jetzt in der, ich glaube, ZDF-Mediathek kann man sich den ansehen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Es ist zwar hart anzuschauen, aber bringt, glaube ich, dir nochmal so einfach vor Augen, was für ein Wahnsinn sich da abspielt. Und was man einfach vermisst im Bundestag auch heute wieder, ist so ein gewisser, was die Amerikaner Sense of Urgency nennen, so eine gewisse Dringlichkeit. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz, nur ganz kurz, hat sich ja eine interessante Szene abgespielt. Da hat saß die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mit dem amerikanischen Senator J.D. Vance zusammen. Und der Vance hat, also so ein Trumpist, und der Vance hat zu ihr gesagt, Leute, wenn das so ist, wie ihr hier mir alle sagt, dass ein Sieg Putins wäre der Untergang des freien Europas, wenn das so ist, dann passt euer Verhalten irgendwie nicht dazu.
Tja. Das kann man ja nun wirklich nicht, kann man nun wirklich nicht bestreiten. Ne? Das ist eine sehr treffende Analyse.
Und die Ricarda Lang hat sich da gut geschlagen, aber darauf hatte sie ehrlich gesagt keine Antwort. Das passt nicht zusammen.
Ja, und dann stellt man sich natürlich immer die Frage nach der Strategie, wenn es denn eine gibt. Ne? Also zunächst einmal, wieso fordert Scholz und Co., wieso fordern sie weitreichende Waffensysteme? Was anders als der Taurus kann das sein? Der ja in erster Linie dazu da ist, um quasi hinter die russischen Linien zu kommen und die Versorgung des russischen Militärs einfach abzuschneiden. Darum geht es ja in erster Linie. Während die Ukrainer selber einen riesigen Mangel an Munition haben, was man sich, glaube ich, praktisch kaum vorstellen kann. Man ist da irgendwo im Schützengraben und sagt so, wir feuern jetzt nur jeden 10. Schuss ab, so weil wir müssen Munition sparen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Absolute Irrsinn.
Wahnsinn,
der absolute Irrsinn. Und die Frage, die man sich immer stellt, was ist denn die Strategie? Also ist es jetzt so, dass man sagt, wir lassen die jetzt einfach, also das ist ja schon auch oft erwähnt worden, aber es bleibt ja so zum irgendwie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also wir puffern das jetzt einfach ab. Wir sehen dazu, dass die sich die ganze Zeit da gegenseitig bekriegen, eine Pattsituation haben, solange wir hier unsere Ruhe haben. Und das können sie von mir aus gerne 10 Jahre machen. Also was ist denn der Plan dahinter? Man versteht es einfach nicht.
Man versteht es nicht. Und da sagte auch der Vance, ihr guckt jetzt alle zu uns. Ach, wenn der Trump nicht wäre und so, dann würde alles laufen. Also ihr denkt im Grunde genommen immer noch wie den ganzen Kalten Krieg über, Onkel Tom wird's schon machen.
Ja, ja.
Und,
ja, ja,
klar. Und wir leben aber, Freunde, sagte der, in einer Zeit des Mangels. Wir haben es nicht mehr. Also die Vorstellung, dass die Amerikaner in Taiwan, im Nahen Osten und so weiter überall präsent sind und die Kartoffeln aus dem Feuer holen oder so weiter, wenn sie dazu Lust haben oder wie Trump eben nicht, das ist, also die müssen wir uns langsam mal abschminken oder schnell am besten.
Zeit des Mangels, also Mariam, ich musste sagen, du kriegst heute auf jeden Fall schon mal ein extra, ein Fleißkärtchen für moderative Brücken, denn das ist ja also nahezu perfekt vorgelegt.
Die unbequeme Meinung.
Habeck ätzt gegen Voodoo-Finanzpolitik der Union im Streit um das Wachstumspaket. Auch das ist von NTV. Die Wirtschaft lahmt. Wirtschaftsminister Habeck kann im Bundestag nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2% für das laufende Jahr präsentieren. Im Streit um Wege aus der Misere macht der Grüne der Union Vorhaltung wegen der Blockade des Wachstumschancengesetzes, von dem, ich glaube, das kann man sagen, eigentlich alle sagen, es ist jetzt zu klein ausgefallen, das Paket. Das sollten eigentlich mal ungefähr 8 Milliarden sein. Jetzt sind es nur noch ungefähr derer 3. Und das geht ja jetzt irgendwie alles nicht so wirklich ganz auf. Und da gibt es natürlich Kritik von der Union, mindestens von denen. Und Habeck sagt, um die Wirtschaft anzukurbeln, müssten Investitionen schnell ausgegeben werden. Das Geld, das da ist, das muss schnell arbeiten und muss schnell ausgegeben werden. Die Regierung müsste Beispiele setzen, dass es gewollt ist, dass dieses Geld schnell ausgekehrt wird, dass die Genehmigungsverfahren schneller werden, dass die Bauverfahren zügiger und günstiger durchgeführt werden. So, das klingt ja erstmal grundsätzlich sehr vernünftig.
Ja.
Nur da ist ja noch die Union, die wollen auch mehr Wachstum, aber man sagt, zumindest Habeck sagt das und nicht, also viele andere auch, wie wollt ihr das denn finanziert kriegen? Und da muss ich sagen, hat die Union mich bislang auch noch nicht so richtig überzeugt.
Nee, hat sie mich auch nicht überzeugt. Also es gibt ja so Rechnungen, dass das, was die Union fordert, etwa 40 Milliarden Euro kosten wird und es ist einfach nicht klar, wo das Geld herkommen soll. Also sie deuten irgendwie an, den Soli streichen und Bürgergeld kürzen und so, aber dass das jetzt systemisch den Kohl fett macht, das sehe ich irgendwie nicht. Und speziell beim Wachstumschancengesetz blockieren sie ja, weil sie sagen, da muss erst noch die Sache mit dem Agrardiesel geklärt werden. Und da, das kritisiert ja die Wirtschaft und sagt, ey, das hat doch, das eine hat mit dem anderen noch gar nichts zu tun und gibt es jetzt mal frei. Also das ist halt, bei der Union ist jetzt halt so der Punkt, wo die denken, die kochen wir jetzt so lange weich, bis sie irgendwie aufgeben oder auseinanderplatzen. Ja. Also sie wollen mit nichts mehr, für nichts haftbar gemacht werden, was die Ampel tut. Und schon
also
gar
weil
nicht
sie einfach schon sagen, Dead Man Walking und so, da hängen das, ist die Ampel, dann ist die Ampel im übertragenen Sinne quasi eine Art politische Bad Bank, dass man jetzt gute Ideen nicht schlechten hinterher schmeißen will?
Ich fürchte, das ist so ein bisschen die Überlegung. Also es gibt dann immer mal wieder Momente, wo man zusammenarbeitet, also was weiß ich, beim Sondervermögen wie die für die Bundeswehr stand die Union ja Gewehr bei Fuß und so weiter im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Aber diese Art von Kooperation ist auch, weil Scholz und Merz einfach keinen Weg zueinander finden, jetzt erstmal so sehr schwierig bis unmöglich.
Ja. Aber dieser Friedrich Merz, ja, von dem Robert Habeck sagt, das ist jetzt eine Art Voodoo-Finanzpolitik. Das heißt, du willst mehr Wachstum, du willst auch im Zweifel vielleicht auch die Unternehmenssteuern senken oder so. Aber wie willst du denn dieses Haushaltsloch von 45 bis 50 Milliarden hinkriegen? Also ich habe mich mal in meinem eigenen Elternhaus umgehört, ja, und da ist sowohl meine Mutter als auch mein Vater, die sagen, also die sind jetzt auch nicht begeistert von der Ampelpolitik, aber Merz trauen sie es auch nicht zu. Also warum ist das so? Warum ist denn Friedrich Merz, der doch als Wirtschaftsexperte gilt, wieso kann der denn beispielsweise meine Eltern nicht überzeugen? Der steht doch andauernd da und der hat doch ein unglaubliches Selbstbewusstsein und sagt also, sie können es nicht, sie sind ein Klempner der Macht, aber du beobachtest ihn ja, du schreibst ein Porträt über ihn, worauf ich mich übrigens schon sehr freue. Vielleicht kannst du mir ein bisschen von dem Glanz Friedrich Merz schon mitgeben und sagen, nein, lass den Mann mal machen, der hat schon tolle Konzepte.
Also ihr hattet ja gestern im Podcast die interessante Studie dazu, dass Unternehmer und reiche Leute in den Tatorten oder in den Krimis immer die Täter sind. Also mit anderen Worten, Leute, die irgendwann mal was mit Geld zu tun hatten, treffen in Deutschland schon mal auf Misstrauen. So. Und,
das
Friedrich
ist wahr,
Merz, So, und Friedrich Merz hatte ja in den frühen 2000er Jahren diese Idee mit dem mit dem Bierdeckel, die Steuerreform muss auf einen Bierdeckel passen und so weiter. Ja. Und dann, dann hat er jahrelang für BlackRock gearbeitet und so weiter. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, in Deutschland einfach schon mal so dann wieder in
verdächtig.
Die Politik zurück. Das sehen viele Leute skeptisch so. Und dann ist es ja auch einfach so, man muss es ja sagen, es war eben so, dass auch diese letzten 16 Jahre, da waren viele gute Krisenbewältigungsstrategien dabei, aber eben auch viele, die uns in das Schlamassel überhaupt erst reingeführt haben. Also ich sage nur Abhängigkeit von Gas und so weiter. Also dass das Vertrauen in die Union, von russischem Gas meine ich jetzt, dass das Vertrauen in die Union bei vielen noch nicht so wieder da ist, bei anderen ja schon. Also ich meine, 30% sind ja jetzt
30%,
nicht. So, und sie kommen von, weiß ich nicht, 21, 22 oder sowas. Also da ist schon, da hat er schon was aufgebaut und ich würde sagen, dass das speziell in der Außenpolitik er jedenfalls konsequent Kurs gehalten hat. Und ich finde die wirtschaftspolitischen Vorschläge auch nicht so wahnsinnig vertrauenerweckend. Also eben genau wie du sagst, wie sollen die ganzen Wohltaten, die Steuersenkungen
kriegst
und so weiter.
Halt ohne die Aufweichung der Schuldenbremse ja höchstwahrscheinlich nicht hin, ne? Das ist ja die Frage.
Genau,
ja.
Also und da kann, also ich glaube, da ist die Union auch nicht gut beraten, bei den Leuten den Eindruck zu erwecken, wisst ihr was, mit uns hören diese ganzen Zumutungen, die im Grunde von den Grünen kommen, auf. Ja. Also ich finde, das sagen ganz wenige so klar, aber du hörst immer so ein bisschen raus die Sehnsucht nach einer Deutschlandkoalition.
Ja.
Also einer Koalition mit der FDP und der SPD, da kommt man in Migrationsfragen leichter überein. Und
hast du das Gefühl, irgendwer sehnt sich noch nach der FDP in einer neuen Koalition,
naja, also,
außer Djesserei vielleicht?
Naja, also die bei der Union sagen sie ohne weiteres, natürlich ist die FDP unser Traumpartner. Ich weiß nicht, ob die alle Klar. vergessen haben, wie das mal mit der Gurkentruppe und wie man sich da so genannt hat und so in der gemeinsamen Regierungszeit. Aber es denken eben auch alle, ja, wieso, Merkel ist jetzt weg, da können wir ganz anders nochmal zu den Ursprüngen zurückkehren.
Tja. Wird interessant, ne?
Ja, also wird sehr interessant. Also ich sehe es noch nicht. Ich glaube, dass Merz klug beraten war, anders als Markus Söder, eine Koalition mit den Grünen nicht auszuschließen. Er macht zwar jetzt immer diese Einschränkung mit den gegenwärtigen Grünen, so wie sie jetzt im Moment sind, ist kein Start zu machen.
Kann aber nächste Woche natürlich schon komplett aufgelöst sein, ne? Dass man sagt, jetzt sind sie in Ordnung.
Ja, und ich meine, warum sollte Merz nicht mit Robert Habeck regieren können? Also das leuchtet mir nicht ein.
Naja, und eine richtig, und eine Grünen-Chefin Ricarda Lang, die ihrerseits auf eine verstärkte Rückführung von illegalen Migranten pocht, also noch koalitionsfähiger mit der CDU, kann eine Grüne doch gar nicht sein, oder?
Ja, also mein Kollege Bernd Ulrich sagt immer, die Grünen werden für Sachen gehasst, die sie schon lange, lange gar nicht mehr fordern. Also sie sind so handzahm.
Und ich gehe fest davon aus, keiner leidet schwerer mit als Bernd Ulrich.
So ist es. Und genau, also wenn irgendjemand konzessionsbereit ist, dann sind es ja wohl die Grünen. Sie haben dann immer wieder so Sachen, dass sie jetzt mit dieser Bezahlkarte ein Theater wieder machen, das mir vollkommen rätselhaft ist, verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht.
Aber das sendet man doch, glaube ich, nur noch an die Basis aus, oder? Dass
natürlich,
man der Basis immer noch mal zu verstehen
gibt. Wir sind noch
gibt.
Da, hier ist noch ein Puls, hier schlägt noch ein Herz und so, ja. Das stimmt, aber ehrlich gesagt, was ist doch der falsche Moment für sowas.
Ja, entschuldige bitte, aber hatte die Ampel denn in den letzten zwei Jahren irgendwann mal den richtigen Moment für irgendetwas?
Also ich finde, auf die Gefahr hin, dass du jetzt mit Fußbällen wirfst oder sowas.
Okay.
Ich finde, dass das erste Jahr ziemlich gut gelaufen ist.
Ja, du hast recht, das stimmt. Das war jetzt auch sehr plump populistisch von mir. Das stimmt, das erste Jahr war tatsächlich wirklich ziemlich gut. Muss man auch anerkennen, ja.
So.
Ja, das stimmt.
Ich finde einige von den gesellschaftspolitischen Sachen auch gut. Fachkräfteeinwanderung, Einbürgerungserleichterung.
Cannabis?
Ja, das ist jetzt nicht so mein Fall. Da bin ich so ein bisschen.
Wird ja heute noch abgestimmt, ne?
Ja, richtig, wird heute abgestimmt. Ich glaube, das ist irgendwie sehr an der Stimmung vorbei so. Und es ist so ein bisschen schwierig, dass man halt außer der Gesellschaftspolitik nichts mehr hat, was einen verbindet, ne?
Und dann bisschen dünn dann am
und dann,
Ende, ne?
Und dann muss das Pfeifchen rauchen und so. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen dünn.
Dann kommen wir mal vom Cannabis zu Pilzen.
Das hat mich traurig gemacht.
Käsekrise, Camembert und Roquefort vor dem Aus. Die Bild-Zeitung droht mit dem Äußersten. Französische Forscher schlagen Alarm. Der beliebte Weichkäse könnte bald Geschichte sein. Laut dem Magazin Le Journal des französischen Forschungszentrums CNRS liegt das Problem beim Pilzstamm der Art Penicillium. Camembert-Tee. Dieser Stamm wird derzeit für die Herstellung des Camemberts verwendet und nicht geschlechtlich vermehrt, sodass kein neues Erbgut hinzukommt. Im Laufe der Zeit habe er laut Wissenschaftlern die Fähigkeit verloren, für die Reproduktion notwendige Sporen zu produzieren. Gut, das ging Mörtel Lugner auch schon so, aber das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn.
Da kann ich nur mit Toni Kroos sagen, einfach mal luppen.
Ja, einfach mal sehr also, gut, sehr richtig. Ja, ja also ich das darf, also ich
geht es
Ulrich Wickert gut?
Nein.
Der wird wahrscheinlich jetzt in dem Moment, atmet er bereits in eine Tüte. Also wenn der Ehrenritter der Käselegion
das erfährt. Hol den Defibrillator, das geht, das geht nicht gut.
Ja, also dieser Pilz, der ist halt bald nicht mehr vorhanden. Wobei man dazu sagen muss, Rettung naht. Es war nämlich bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts noch so, dass die Kruste des Camembert teils leicht orange, gräulich oder grün war.
Ja.
Und dann hat man irgendwann auf diesen anderen Pilz gesetzt und der verschwindet. Man könnte also auch wieder im Grunde genommen konvertieren und es wieder anders machen.
Ja.
Man müsste nur eine veränderte Farbe in Kauf nehmen. Ist ein bisschen wie bei der Präsidentschaft in den USA, dass man sagt, ihr kriegt einen neuen, ihr müsst nur eine neue Farbe in Kauf
nehmen. Er ist halt so orange.
Ist dann wieder eher so orange.
Also
ne?
Orange, ja, ganz genau. Ja. Nee, also ein grüner Käse, warum nicht?
Ja, oder?
So, nö.
Ja. Betrifft dich das eigentlich persönlich? Hast du
ich
das eigentlich
bin ein bisschen
irgendwie
geschockt, ja. Also ich musste weinen, ja.
Ich muss ja lachen, mir fällt bei der Geschichte ein, dass irgendwelche Freunde meines Bruders, die sind irgendwann mal nach Holland gefahren mit so Pärchen zusammen und dann hat das befreundete Pärchen, hatte wirklich panische Angst und hat mit nach Holland mehrere, man kann fast sagen Paletten, Käse mit nach Holland genommen. Und zwar, das finde ich auch sehr gut, Camembert, wo du sagst, okay. Und dann aber auch wirklich nur Gérardmer, also so Rewe, 63 Cent. Also so, da kannst du dir also vorstellen, in Kassel-Brauxel sind wirklich absolute, auch so absolute Ehrenritter der Käselegion unterwegs. Die sagen, wenn ich nach Holland fahre, auf meinen Gérardmer mag ich nicht verzichten.
Nein, aber komm, ich verstehe es. Meine Tochter lebt in Den Haag und die sagt, das Essen hier, vor allen Dingen der Käse, da kommen dir die Tränen.
Siehst du?
Ja, ich bin heute oft mit Tränen irgendwie zugange. Ne?
Ja, wirklich. Ja. Also das ist aber Mariam, wir wissen, du bist Iranerin. Die sind emotional.
Wir weinen gern.
Die sind Das ist
wir
richtig.
Weinen gern.
Ja, dafür hast du heute noch keinen mit einem Schlappen beworfen wie bei mir zu Hause. Das ist doch schon mal ein absoluter Schritt nach vorne.
Kann ich aber machen. Also
da gehe ich fest von aus.
Einfach mal.
Da gehe ich fest von aus. Das einfach mal lupen. Das hat dich wirklich begeistert.
Das hat mich begeistert. Ja, weil mich das auch an den Podcast von Carsten Lindemann, der ja heißt einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen. Ja.
Also es ist so ein gewisser Dezisionismus. Es liegt in der Luft.
Stimmt.
Ja weg,
wirklich.
Weg mit den Grübeleien. Zack, zack.
Ja, aber das ist also ich mag Lindemann ja wirklich gern, das ist ja ein netter Kerl, aber der kommt natürlich auch immer um die Ecke, wenn einer nämlich genau das sagt, so, Herr Lindemann, wie wollen Sie das denn alles finanziert kriegen? Ja, das ist jetzt hier auch in Deutschland, da müssen wir jetzt auch einfach mal anpacken, einfach mal machen.
Einfach mal luppen.
Einfach mal luppen. Sehr gut. Mariam, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für diesen beschwingten Start in den Tag. Ich denke, das Credo dieses Wochenendes ist völlig klar. Einfach mal luppen.
Ich würde auch sagen, das liegt auf der Hand oder auf dem Fuß oder was weiß ich.
Finde ich. Finde ich auch. Sehr gut.
Um Gottes Willen.
Ja. Das hätte einfach mal einer Scholz jetzt im Bundestag bei der Abstimmung sagen. Olaf, einfach mal luppen.
Ja, es ist nicht weit. Du hast es nicht weit.
Ja,
genau.
Eben.
Ja.
Also, Mariam, versprich mir doch bitte, dass du bald wiederkommst, spätestens, wenn wir dein großes Friedrich-Merz-Porträt besprechen.
Oha, das ist aber schon ganz bald. Ich weiß nicht, ob du...
Kein Problem. Du kannst im Grunde auch mir täglich vorbeikommen.
Täglich grüßt das Mariam.
Dankeschön.
Okay, also, wunderbar, schönen Tag, vielen Dank.
Dankeschön. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.